Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
The dreamer who dreams and then lives inside the dream.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektionen. Ein paar Kilometer von mir entfernt sitzt mein guter Freund Markus. Hallo Markus.
Hallo Sebastian.
Heute haben wir die erste Episode zu unserem David Lynch Special. Eine Episode, wo wir über David Lynch als Person, als Filmemacher im Allgemeinen und die Rolle, die er in unserer Filmografie, in unserer Sehbiografie spielt. Steigen wir doch damit gleich ein. Du bist ja ein paar Jährchen älter als ich. Du hast vielleicht sogar einen seiner Filme im Kino gesehen. Aber mal ganz konkret, wo hast du David Lynch denn entdeckt?
Ja, da muss ich zurückgehen in eigentlich so den Übergang zwischen Kindheit und Teenagerphase. Da war ich so zwischen 11 und 12. Es gab damals in der im ARD und ZDF ja so verschiedene Reihen, der fantastische Film zum Beispiel oder der besondere Film. Und da wurden dann so entsprechende Festivalfilme relativ zeitnah, meistens im Jahr drauf schon, im Fernsehen gezeigt. Das waren dann meistens Filme, die dann recht teuer wohl waren und dann also prestigeartig gezeigt wurden im Fernsehen. Und man hatte ja nur die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Und deswegen waren das schon große Festivitäten. Also auf die Weise habe ich besondere Filme wirklich gesehen, wie Der Einzelgänger von Michael Mann zum Beispiel. Oder da kam dann ein Film von Neil Jordan, Angel zum Beispiel von Neil Jordan, den man heute auch kaum noch kennt. Und in dieser Reihe kam Der Elefantenmensch. Elefantenmensch kam ja 1980 im Kino und ich hatte dieses Plakat natürlich als Kind wahrgenommen und fand das extrem unheimlich. Das war ja diese Schwarz-Weiß-Ästhetik, dieses Grobkörnige und dieses Wesen. Und da stand so drüber, ich bin kein Monster, ich bin ein menschliches Wesen, ich bin ein Mensch. Ja? Und ich dachte mir so, eigenartig, ist das ein Horrorfilm? Weil dieser Spruch klang gar nicht so. Ja, also weil kurz davor gab es das Plakat mit "Im Weltraum hörte ich niemand schreien" und da war die Sache klar. Und deswegen habe ich dann immer mit einem Interesse diesen Film in Erinnerung behalten und er kam dann irgendwann samstags abends und ich habe dann quasi meine Mutter überredet, weil die wollte nicht, dass ich den Film alleine gucke und dann habe ich sie überredet mitzugucken, also mit mir Der Elefantenmensch zu gucken. Und was ich ja nicht wusste ist, dass das eigentlich eine Art historisches Melodram ist. Ja, über einen quasi ganz tragische Figur, also die ja auch historisch basiert ist. Und dieser Film bedient sich ja der Mittel des expressionistischen Films und des Universal Horror Films, aber mit dem Ziel, quasi so ein finsteres Melodram über den Beginn der Industrialisierung eigentlich zu machen. Und das war für mich ein anstrengender Film, muss ich sagen. Aber er hat mich sehr fasziniert, weil ich diese Schwarz-Weiß-Ästhetik wirklich toll fand. Aber wie gesagt, eher ein irritierendes Erlebnis. Das war aber so, dass ich zum ersten Mal David Lynch wahrgenommen hatte. Und wir hatten in Mainz auch ein Programmkino. Das hat immer wieder Wiederaufführungen gebracht von Filmen oder Reihen. Und da war dann plötzlich ein Foto zu sehen von Eraserhead, also einem früheren Film. Dann dachte ich mir, oh, Eraserhead klingt total abgefahren. Aber ich war 12, 13, ich konnte mir das nicht angucken. Ne? Aber dann kam tatsächlich ein Film ins Kino, der war natürlich für mich als Zielgruppe gemacht, Der Wüstenplanet. Und das war mein offiziell zweiter Film, den ich von David Lynch gesehen habe und der erste, den ich natürlich auch im Kino gesehen habe. Der Wüstenplanet war für mich quasi als Science-Fiction-Film. Ich war Fan von Sean Young durch Blade Runner schon. Also die und ja. Das war ein groß angekündigter Film, der auch ein großes Erlebnis dann garantierte. Ja.
Aber es hat ja David Lynch fast das Genick gebrochen, ja. Dieser Film.
Ja, also es ist auch so, dass ich in keiner Weise so richtig den Elefantenmensch mit Dune, also der Wüstenplanet, zusammenbrachte. Wobei aus heutiger Sicht, ich habe jetzt der Wüstenplanet in der Vorbereitung auch nochmal gesehen, dachte ich mir, wow, da ist sehr viel drin von ihm. Und es ist auch sehr viel drin, was man in Twin Peaks 3 oder sowas nochmal sieht. Mhm. Ja, also so eigenartige Spezialeffekte, die man damals für schlecht gemacht hielt. Und auf einmal sieht man, boah, der macht das ja heute immer noch so. Das soll so aussehen. Ja. Ja, also die Navigatoren und dieser Nebel und dieses Theatrale und dieses Reinkopierte, was der Wüstenplanet damals irgendwie so, der wirkte unfertiger als zum Beispiel Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, der war technisch wesentlich avancierter damals schon.
Den er ja hätte drehen sollen.
Ja, genau. Das ist ja das Bizarre. Aber das wusste man damals nicht. Das war ja nie ein Thema. Ne? Und für mich war dann tatsächlich als Gymnasiast natürlich ein Riesenthema, als der Skandal um Blue Velvet kam. Also Blue Velvet war natürlich so der Film, wo Lynch dann wirklich zurück war als eigenwilliger Filmemacher. Und es war ein Film mit SM-Thematik, es war ein Film, der Dennis Hopper wieder neu zur Geltung brachte und der eben wirklich durch seine sexualisierte Gewalt als Skandalfilm funktionierte. Und ich weiß noch, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe, aber relativ bald dann auf Videokassette. Und das war so ein Film, den hat man sich dann so in der 12. Klasse oder 13., glaube ich, war das 12., 13., so zusammen angeguckt. Also immer so zu dritt, zu viert, weil das war ja so, so hart und abgefahren. Und es gab sogar eine gekürzte Fassung, wenn ich mich richtig erinnere, aber das weiß man heute alles nicht mehr. Die ist ja auch irrelevant. Der Film war eigentlich ab 18 ursprünglich. Heute ist er ja ab 16 runtergestuft worden. Und das war ein total verstörendes Erlebnis, weil ja da diese Szenen mit Dennis Hopper und die Obszönitäten und diese Rituale. Mhm. Ich habe den auch damals nicht wirklich verstanden, muss ich echt zugeben. Also ich wäre intellektuell schon irgendwie, aber nicht. Also ist ja so ein Film schon, der entfernt sich ja von den Vertrauten zum Teil. Der lässt Fragen offen, die normalerweise nicht offen bleiben. Und das ist ja ein Thema, das wir mit Sicherheit noch haben werden, denn wir geben uns ja die große Herausforderung, dass wir die LA-Trilogie uns angucken werden. Und da sind natürlich das Prinzip der offenen Fragen ist natürlich allgegenwärtig.
Also du bist ja dann wirklich über die zugänglicheren Filme.
Ja.
Eingestiegen. Bei mir war es ein Zufallsfund in der Videothek. Bei mir war es Lost Highway, der erste Film. Ich müsste 14 oder 15 gewesen sein. Meine Eltern sind ausgegangen und ich habe diesen Film aus der Videothek gezogen. War total angezogen von dem Cover, diese drei Gesichter, dieses weißgesichtige Wesen, dieser Mensch, der Mystery Man.
Ja.
Und ich hatte damals schon so ein Fable für so Mystery und dann liest sich ja die Zusammenfassung dieser Geschichte, wir werden ja dann noch drauf kommen, total seltsam. Da wacht jemand als jemand anders in der Zelle auf. Und was ich dann gesehen habe, darauf war ich halt überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin halt wirklich mit 90er Jahre Actionkino und Stirb langsam und Lethal Weapon und all diesem Zeug groß geworden und plötzlich reißt dieser Film so das alles über den Haufen und ich wusste überhaupt nicht mehr, was soll das jetzt? Was macht der Film? Und es war ein riesiges Rätsel, aber es war schon wahnsinnig wichtig. Nicht nur, weil ich ganz viel anderes Kino und andere Filme dadurch entdeckt habe, also nochmal gemerkt habe, was Film alles sein kann, aber es war auch so, und ich hatte plötzlich dieses Verlangen darüber zu schreiben und es zu verstehen. Und das waren die Beginne des Internets mit Modem und ich bin dann immer in so Foren rum und habe immer versucht, die Theorien von anderen zu lesen und das zusammenzuschreiben. Und ich habe den Film, glaube ich, 30 Mal, 40, 50 Mal mittlerweile gesehen mit unterschiedlichen Leuten, weil so viele den ja wirklich gar nicht kannten. Also meine Altersgruppe damals sowieso nicht, das interessierte die alle natürlich erstmal gar nicht. Ich habe das denen ein bisschen aufgezwungen bei Videoabenden immer. Die waren sehr irritiert. Ich glaube, ein paar waren auch richtig sauer. Ich war so angefixt. Diese Faszination für solche aporetischen Strukturen oder für solche Rätsel, für Widersprüche, das zieht sich dann so bis heute durch. Also ich glaube auch im Studium, dass man sich mit bestimmten Philosophen und bestimmten Fragestellungen auseinandersetzt, das rührt schon daher. Also dass ich jetzt mich nicht mit Kant auseinandergesetzt habe, sondern dann eher mit Derrida und dann halt Hegel und solchen Leuten, glaube ich, hat schon damit was zu tun, dass mich das so angefixt hat, dass Dinge gehen nicht so klar auf.
Ja.
Also das ist ein bisschen komplizierter.
Mhm.
Und dann hat mir, weil ich wollte dann natürlich alles sehen, was dieser Mann gemacht hat, hat mir mein Cousin, der hatte Premiere damals noch, Blue Velvet aufgenommen auf Video. So ähnlich wie Stefan letztes Mal erzählt hat, er gesagt, ja du, Pornos nehme ich dir nicht auf, aber den ist schon okay, nehme ich dir auf. Stefan hat ja letztes Mal in der Episode gesagt, dass der Videothekar gesagt hat, so ja, aber Pornofilme gebe ich dir nicht, aber The Rock ist schon okay. Und dann habe ich Dings gesehen. Blue Velvet.
Was ja gut passt, weil beide Filme ja in gewisser Weise, auch darüber werden wir noch reden, mit dem Film Noir in Verbindung zu bringen sind. Ne? Also mit dieser Abgründigkeit der großen Epoche des Film Noir der 40er und 50er Jahre in Hollywood. Etwas, was David Lynch ja wirklich fasziniert. Er ist ja aus den 50er Jahren heraus entwickelt. Und die 50er Jahre sind ja so ein Fixpunkt in seinem Werk. Also er bezieht sich immer wieder auf das Amerika der 50er, der Nachkriegszeit, wo so eine Art Wirtschaftsboom, Wirtschaftswunder und so eine spezielle Form der Suburban Existence eigentlich eine wichtige Rolle spielt. Und daraus ist eigentlich auch Blue Velvet erklärbar, ne? So, oder auch Twin Peaks. Also all diese Konzepte, die eigentlich dieses Kleinstädtische haben. Das ist bei Filmen wie Lost Highway ist es anders, weil die natürlich in L.A. spielen. Aber man muss bedenken, gut, jetzt, ich war in L.A. und L.A. hat etwas Provinzielles, weil es natürlich so extrem plattgedrückt ist und keine Moloch-artige Großstadt wie Chicago oder New York. Und das ist, glaube ich, immer noch etwas, was dieses Suburbane hat, also diese Außenbezirke und dieses keine Hochhäuser, es sind diese kleinen Siedlungen und die eigentlich nett wirken, es sei denn, man guckt hinter die Fassade. Ne?
Es ist ja, jetzt habe ich zwei Gedanken auf einmal gehabt, weil diese Beschreibung von L.A. Ist mir sofort in den Kopf gekommen. Man könnte ja die Frage stellen, ob das Werk von Lynch in New York zum Beispiel funktionieren würde. Jetzt gibt es ja in der letzten Twin Peaks Staffel einen Strang, der so ein bisschen in New York spielt. So richtig ja auch nicht, aber dieses Flache, dieses Wuchernde von L.A., ich glaube schon, dass das was mit dieser Ästhetik der L.A.-Filme zu tun hat, also dass man diesen Raum davon nicht trennen kann. Aber wenn wir das wollte ich ursprünglich machen, wenn wir nochmal zurückgehen, weil du ganz richtig sagst, der kommt aus den 50ern, der ist ja 1946 geboren, in Missoula, Montana, also sehr, sehr ländlich geboren. Ja. Er hat ja, viele vermuten ja immer naiv, wer solche Filme macht, der kann nicht alle Tasten im Schrank haben. Er selber, also ich meine, er ist verschroben und alles, aber er sagt immer, ich bin sehr glücklich und habe halt mein Ding gefunden. Und er ist auch in einer sehr guten Familie aufgewachsen. Aber eine Sache ist halt schon interessant. Er wollte immer raus aus diesem bürgerlichen Umfeld, diesem kleinbürgerlichen Umfeld, in dem alles sauber und schön ist und war schon jemand, der seine Eltern ganz schön auf die Probe gestellt hat, weil er sehr früh wusste, er will eigentlich nur Zigaretten rauchen, Kaffee trinken und Bilder malen.
Genau, also so eine Künstler-Dandy-Existenz hat er eigentlich angestrebt. Und ich glaube, das ist auch wiederum ein Schlüssel, weil das natürlich eine sehr europäische Idee ist von Künstlertum, die er verfolgt und die er auch bis heute kultiviert. Ist es auch nicht erstaunlich, dass seine Filme in Amerika ja bei weitem weniger Anklang finden als in einigen europäischen und auch asiatischen Ländern. Speziell aber Frankreich, England, das sind ja wirklich Länder, die ihn extrem feiern. Deutschland würde ich auch relativ früh nennen auf dieser Liste, weil ja seine Filme tatsächlich auch produziert wurden später von diesen Ländern. Ne? Und da muss man sagen, dass er eigentlich... Er ist uramerikanisch auf eine Weise, weil er sich mit amerikanischen Werten, amerikanischem Way of Life und Mythen auseinandersetzt. Aber er ist manchmal näher an einem Europäer, der Amerika von seinem Mythos her erschließt, und als eben ein Amerikaner, der das lebt. Also es gibt ja so wirklich uramerikanische Regisseure wie zum Beispiel John Milius, ja, und die dann wirklich aus diesem amerikanischen Mythos heraus ihre Stoffe entwickeln. Und dann die Drehbücher von Milius sind wirklich alle amerikanischer Mythos. Hm. Western, Gangster, Dillinger, Trapper wie Jeremiah Johnson. Ja. Und das sind alles Dinge, die wären bei David Lynch nie im Leben. Ja. Sondern was ihn interessiert, ist ja so eine Art Bohème. Ja. So was Eigenartiges. Und dann natürlich die Parallelwelten. Und die Parallelwelten entsprechen aber auch wieder nicht dem Klischee von Amerika, sondern eher so einer spezifischen Beobachterperspektive, die man oft von außen einnimmt, wenn man durch Amerika reist.
Also er kultiviert sich ja schon gerne als Außenseiter, als jemand, der zwar die Leute einlädt, mit ihm zu reden, also er ist ja schon sehr zugänglich, er gibt ja auch Interviews, er verschließt sich ja nicht, aber
ja, er sagt macht darin,
ja, er sagt aber darin eben nicht viel, er kultiviert sich selber als Rätsel und als eine Form beteiligter Außenseiter.
Ja.
Verlässt sein Haus so gut wie nie. Ich habe noch mal in seiner Biografie gelesen, der hat seit 30 Jahren oder so sich keine eigene Mahlzeit mehr zubereitet. So, der hat einen ganz viele Assistenten um ihn herum, dass er wirklich 4-5 Werke, Filme, Projekte gleichzeitig stemmen kann. Muss er alles andere muss da raus. Tanken, der tankt nicht selber. Also es wird alles gemacht, alles wird ihm abgenommen. Das klingt abgehoben. Wenn man aber weiß, dass der Kerl sich einfach vor Jahren diese Häuser gebaut hat. Jetzt muss er gleich, glaube ich, nochmal. Ja, nochmal, muss ich nochmal. Also, das klingt so abgehoben, als wäre der so. So ein Hollywood-Regisseur, aber in Hollywood, der nimmt ja eigentlich an Hollywood überhaupt nicht teil, obwohl er in den Hollywood Hills lebt, also auf dem Mulholland Drive lebt.
Ja.
Und steckt halt alles, was er verdient, und das ist okay, er kann sicherlich super gut leben, aber es ist jetzt nicht so wie andere Hollywood-Stars. Mhm. Hört man das krass?
Man hört es, ja. Ich weiß nicht.
What kind of beer do you like? Heineken! Fuck that shit! Pabst Blue Ribbon!
In dieser Woche ist ja die Serie Twin Peaks, die bei uns als das Geheimnis von Twin Peaks im Fernsehen kam, 30 Jahre geworden. Also, ne? Und hast du diese Serie eigentlich überhaupt damals wahrgenommen oder erst völlig im Nachhinein dann erschlossen?
Meine Mutter hat die Serie gesehen und so ein bisschen habe ich das mitbekommen, aber nur ganz, ganz, ganz entfernt. Ich habe mir die danach erst erschlossen. Und das war dann die Zeit, als sie in dieser grünen Box, in dieser Doppelbox erschien auf DVD. Ja. Und dann mit meiner damaligen Freundin haben wir uns das dann, das haben wir wirklich gebinged. Also das haben wir von einer, also drei Folgen am Abend oder so durchgeguckt, weil das hat so einen unfassbaren Sog. Es ist schade, dass ich das nicht miterlebt habe. Also diese Zeit zu warten, dieses Medienphänomen. Ja. Wie hast du das denn erlebt?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe den Hype um die Serie mitbekommen und ich habe auch den ersten Film, die erste Folge in der Kinofassung auf dem Fantasy Filmfest, das muss das erste Fantasy Filmfest gewesen sein und ich glaube, das war in München habe ich das gesehen. Ich war nämlich auf einer Art Praktikum in München zu der Zeit und da habe ich eine ganze Reihe von Filmen auf dem Fantasy Filmfest gesehen, King of New York, Der Exorzist 3, also Filme, an die ich mich wirklich sehr gut erinnere auch und eben gerade den Twin Peaks Pilotfilm, der dann kam, der hat mich unglaublich fasziniert. Also der Pilotfilm war für mich ein massives Erlebnis, weil ich es aber auch im Kino gesehen habe. Ne? Der funktioniert unheimlich gut. Ist ja auch nicht dann 4:3, sondern tatsächlich dieses klassische Kinoformat 1:1,85. Und hat damit ein bisschen andere Wirkung und Ästhetik. Als ich dann mitbekommen habe, jetzt kommt das irgendwie, im Privatfernsehen lief ja die Serie, die lief ja relativ spät. Ich habe dann mal hin und wieder reingeguckt, aber ich habe keinen Zugang gefunden zu der Serie dann. Also ich fand das relativ redundant, was ich dort mitbekommen habe. Und das ist sehr interessant, weil ich war ja damals DJ in der Gothic-Szene und subkulturell total aktiv und da war das nicht so wichtig. Also ich hatte meine Filme und das war mir wichtiger. Und dann kam aber eine damalige Freundin und war total besessen von Agent Cooper und solchen Sachen. Und dann haben wir angefangen, die Sachen beim zweiten, die kamen dann noch, die wurde wiederholt. Und bei der Wiederholung, da habe ich dann die Folgen akribisch verfolgt und war auch völlig fasziniert davon. Also ich brauchte auch eine richtige Zugangshilfe nochmal. Und dann kam ja auch der Kinofilm, den habe ich allerdings nicht im Kino gesehen, sondern wirklich erst auf Video. Und der hat mich von Anfang an total gebannt. Also ich weiß, dass der Kinofilm nicht sonderlich gut bei den meisten ankam und für mich war der unglaublich faszinierend. Und ich bin ja auch heute sehr stolz, dass ich einen der möglicherweise den einzigen analytischen Audiokommentar zu einer Blu-ray von einem David Lynch Film machen konnte, zu Twin Peaks Fire Walk With Me, der wirklich das Twin Peaks Universum komplett in a nutshell hat, ja. Nur eben auf eine Weise, wie es die Leute nicht sehen wollten, nämlich als Horrorfilm, als psychologischer Horrorfilm.
Er hat 5 Jahre danach keinen Film gemacht.
Ja, genau.
Ich habe das nochmal geguckt. Ja. Das hat ihn richtig getroffen und verunsichert, weil er diesen Film ja sehr, sehr gerne mag. Er spricht ja immer davon, dass die Zeit von Twin Peaks Fire Walk With Me noch kommen wird, dass die Leute es verstehen.
Das ist ja jetzt schon.
Ich finde auch, dass es brillant war, wie er mit der dritten Staffel da angeknüpft hat. Also sowieso muss man mal sagen, wie die Fäden aufgenommen haben, wie akribisch die geguckt haben, wo sie neu ansetzen können, um die schlechte zweite Staffel zu dekonstruieren und aus den Angeln zu heben und die Geschichte irgendwie weiterzuspinnen. Ist beeindruckend, aber ich habe den Film gesehen und der hat, vielleicht ist es der düsterste Film neben Lost Highway und Inland Empire, aber es ist der Film, der wirklich am nächsten am Horrorfilm dran ist.
Ja.
Erschreckende Szenen und obwohl er ja das Geheimnis scheinbar preisgibt, weil er ja die Vorgeschichte erzählt, wie es zu dem Mord gekommen ist, verrätselt sich dieser Film so sehr, dass es mich dann eben nochmal beeindruckt, wie viel, man hat den Eindruck, als hätte er schon immer geahnt, dass er die dritte Staffel drehen wird.
Yeah.
Also diese ganze Sache mit David Bowie, dieser wahnwitzige Monolog von Bowie, wo er dann auf Agent Cooper zeigt und sagt so, wer ist das, wer ist das?
Sagt er nicht auch in der Szene, we will not talk about Judy?
Genau.
Und man nicht weiß, wer Judy ist. Das erschließt sich ja wirklich alles erst in der dritten Staffel. Also die dritte Staffel ist wirklich heute, würde ich sagen, dass vielleicht die ersten zwei Staffeln für viele relativ schwer sehbar sind, weil sie eben diese vielen Durststrecken haben und weil sie in ihrer Ästhetik nicht so drastisch sind, wie man das vielleicht heute gewohnt ist. Aber der Kinofilm und die dritte Staffel, die sind absolut immer noch auf der Höhe. Also der Kinofilm wird auch belebt durch die dritte Staffel.
Ja, wobei man ja sagen muss, dass aber das Brillante an der ersten Staffel ist, dass sie eben in der Serienästhetik daherkommt und dem Fernsehen sowas unterjubelt wie so ein trojanisches Pferd. Stimmt, die Leute sind, es kommt daher wie eine Soap und immer, oder eine Kriminalgeschichte, dann hat es ja innerhalb dieser ganzen Konstruktion noch diese Soap, die ganze Zeit geguckt wird von der Assistentin in der Polizeistation. Es hat diesen Humor von ihm, sich auch drüber lustig zu machen über Strukturen und die aus der höllisch, man merkt ihm diese Freude an, wie er das Fernsehen einmal auf links zieht. Und das geht nur, wenn die Ästhetik auch der damaligen Zeit entsprochen hat. Deswegen ist das für mich immer noch revolutionär.
Absolut. Ich sehe das genauso. Wie gesagt, ich bin ein bisschen beeinflusst davon, dass ich die erste Folge als Kinofilm erlebt habe, was das schon verändert. Und dann ist es so, dass ich denke, klar, das, was er gemacht hat, konzeptionell, dieser Genre-Mix war einfach unbekannt. Also niemand ist vorher auf diese Idee gekommen, Mystery-Thriller mit Familien-Soap-Elementen, mit so surrealer Komödie zu kreuzen, mit Science-Fiction- und Horrorfilm-Elementen, weil man hat ja mit Major Briggs zum Beispiel diese UFO-Geschichte, dann die indianische Mythologie mit der Höhle und den beiden Hütten, ne? Also die Black und die White Lodge. Und diese ganzen Dinge, die nach und nach deutlich werden, die Eulen, die Eulenmythologie dabei, das sind alles Sachen, die natürlich ungesehen waren zu dem Zeitpunkt und die auch immer noch faszinierend sind.
Mir fällt dann immer auf, wenn man drüber spricht und dann sagt so, ja, da ist dann Major Briggs und da kommen dann UFOs noch und dann gibt's diese Indianersache, dass es sich so lächerlich anhört. Und wenn man dann die Serie guckt, macht es alles einfach Sinn. Ja. Es funktioniert. Und Lynch ist ja schon ein Regisseur, den man entweder liebt oder man hasst ihn. Also zumindest Teile seines Werkes sind für viele immer noch nicht zugänglich, also gerade die LA-Trilogie, weil er keine Geschichten erzählt, weil alles Rätsel bleibt bei ihm. Aber man vergisst dabei immer, und das kommt gerade bei Twin Peaks so gut raus, was für ein guter Geschichtenerzähler er ist. Nicht im Großen, nicht in den großen Bögen, aber immer wieder diese kleinen Mikrogeschichten, diese kleinen Hintergrundgeschichten, diese makabren Short-Stories, die er einbaut. Darüber gelingt ihm nämlich auch ein absolutes Kunststück, Figuren, die so drüber sind, so menschlich darzustellen, dass man sie so ins Herz schließt, das würde man bei vielen anderen Filmen so nicht tun. Ja. Also eine Major Briggs zum Beispiel, der ist so drüber, aber man liebt jede einzelne Figur und das zieht sich fast durch all seine Filme durch, dass so strange und seltsam die Figuren sind, sind sie unglaublich menschlich. Also selbst bei Wild at Heart, ein Film, der sicherlich auf seine Art sehr schwierig ist, weil er super pop-referenziell ist, die Art, wie dort gesprochen wird, sehr künstlich. Aber selbst dort, diese Beziehung zwischen Sailor und Lula, dieses Paar, das flieht aus der Enge der Familie oder vor Lulas Mutter flieht, die schließt man ins Herz.
Was man nicht vergessen darf bei David Lynch, deswegen möchte ich hier eindeutig dafür plädieren, er ist ja interessant für ein pubertierendes und junges oder studentisches Publikum auch, zumindest zur damaligen Zeit. Ich beobachte es, dass das zwischendurch mal weniger wurde, dass es Studentengenerationen gab, die mit Lynch nichts anfangen konnten. Mittlerweile ist es komischerweise wieder ein bisschen anders. Also der Schlüssel ist auch die Sexualität bei ihm. Seine Filme sind extrem sexuell aufgeladen, sie sind sehr erotisch. Die Gewalt ist sehr stark sexualisiert, die Figuren sind sehr stark sexualisiert. Sailor und Lula ist pure Sexualität. Und auch Audrey Horne ist eigentlich ein hochsexualisiertes Wesen. Und das führte ja bis zu der ironischen Bemerkung, dass sich die Twin Peaks nicht nur auf die beiden Berggipfel beziehen. Und ich lasse das jetzt offen. Und sie ist ja das Love Interest von Agent Cooper, was aber unerfüllt bleibt, interessanterweise. Aber auch Laura Palmer in der Spielfilmversion dann ist natürlich in den Erinnerungen und so weiter, ist natürlich hochgradig sexualisiert. Also ihr gesamtes Netzwerk an Beziehungen ist über Sex ausgerichtet. Und das geht auch wieder zurück auf Blue Velvet, wo der Kyle MacLachlan, der ja Agent Cooper in der Serie spielt, als dieser junge Voyeur, ne, der zwischen der Verlobten oder Versprochenen, Laura Dern spielt sie ja, steht und eben der Frau, die die Sexualität und die Sünde verkörpert, also die in Anführungszeichen MILF, die Isabella Rossellini dann spielt.
Ja, ja.
Ja, also all die Beziehungen in David Lynch-Filmen sind hochgradig sexuell aufgeladen und auch in der LA-Trilogie ist das ja nochmal gesteigert dann. Und das ist faszinierend für junge Menschen. Also wenn man seine eigene Sexualität entdeckt, ist ein Film wie Blue Velvet natürlich genauso irritierend wie konstruktiv in der Auseinandersetzung mit Abgründen. Ja. Und Wild at Heart ist der Film, über den man seine eigene Beziehung versucht hat zu definieren. Man versteht ja noch nicht, dass das pures Comic ist auch. Das ist ein Comicfilm eigentlich. Ist ein Musical, der ist inspiriert von Das zauberhafte Land, also Wizard of Oz und solchen Filmen, das ist ein Märchen. Und dann ist das halt einer von den Filmen, über die man um 1990, 91 seine eigenen Beziehungen versucht hat zu definieren. True Romance war ein weiterer dieser Filme von Tony Scott. Und dann später vielleicht noch Natural Born Killers. Aber das Verrückte ist, dass das sich trotzdem anbot. Und das ist das Faszinosum für mich gewesen damals auch.
Du hast jetzt gerade angesprochen, wie einflussreich Lynch ist. Natural Born Killers sind 1:1 Szenen, die wo man sagen kann, das ist eine David Lynch-Ästhetik, die Art und Weise, wie Oliver Stone in dem Film erzählt. Alleine die Paarbeziehung von dem Killerpärchen, in dem Fall haben wir es mit einem Killerpärchen zu tun, geht 1:1 zurück auf Wild at Heart. Und yeah. True Romance hat dieselbe Dynamik. Und es ist schon beeindruckend, so wenig das amerikanische Publikum Lynch ins Herz geschlossen hat, zumindest nicht in dem Maße, wie es die Franzosen eben getan yeah. haben, yeah. hat er wahnsinnig viele Regisseure beeinflusst. Also das reicht ja davon, bis dahin, dass Kubrick über Eraserhead gesagt hat, das ist einer der Filme, den er gerne gedreht hätte. Und wenn das ein Stanley Kubrick sagt, ist das schon, das ist wirklich ein Adelstitel. Also da kann man auf jeden Oscar verzichten, den er ja dann auch nur jetzt dieses Jahr bekommen hat, so nachgereicht. Also der Lynch.
Ja.
Scorsese bezieht sich immer wieder positiv auf ihn. Tarantino ist ohne Lynch nicht denkbar.
Ja. Reven.
Das ist Winding Reven. Und was diese ganzen Regisseure verbindet, ist, und was auch Lynch so besonders macht, wir werden das jetzt dann gleich vertiefen. Lynch erzählt natürlich auch Geschichten, aber er ist vor allem ein Regisseur, der den Film auch mal stillstellen kann, mhm. um reiner Ausdruck zu werden oder um Stimmung zu generieren. Also
Atmosphäre. Szenen. Für ihn ist Atmosphäre, glaube ich, ein Schlüsselbegriff.
Ja, und vor allem auch eine Atmosphäre, die nicht die Handlung vorantreiben muss.
Ja.
Also bei ganz vielen Hollywood-Filmen, und das macht ihn eben so europäisch, ist jeder Baustein in einem Film dramaturgisch begründet, um die Handlung nach vorne zu treiben. Und ja. bei ihm gibt es so viele Szenen. Und das ist auch manchmal das, was Twin Peaks im Vergleich zu heutigen Serien manchmal so schleppend macht, weil mhm. auch dort ganz viel passiert, was für die Handlung überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Aber um die Figuren lieb zu gewinnen, um hineingezogen zu werden in den Kosmos von Lynch, ist das extrem wichtig. Und das macht eben auch ein Tarantino,
ja.
der ganz viel, die ganze Kutschenfahrt in Hateful Eight ist so lang gezogen und ist so extrem stimmungsaufbauend, dass man sagen kann, hätte auch um 5 Minuten kürzer machen können, hätte dasselbe erzielt. Aber darum geht es nicht. Winding Refn lebt ja nur davon, dass er bestimmte Szenen fast auf Null stellt, um eine Stimmung zu generieren, die dich einfängt. Und das ist, was ich glaube, das ist das, was mich an Lynch am meisten fasziniert und wo er mich abgeholt hat und am meisten geprägt hat, dass ich mich wahnsinnig schnell langweile, wenn ich das Drehbuch rieche.
Yeah.
Also auch bei zu simpel gestrickten Genrefilmen, wenn ich merke, hier ist jetzt was gebaut und genau diese Szene muss sein, damit das jetzt gleich in 2-3 Szenen aufgeht.
Yeah.
Und das ist, glaube ich, wenn man sehr früh mit diesen Filmen in Kontakt kommt, etwas, was der mit dir macht.
Das ist ja auch das wieder, was wir bei Refn zum Teil schon diskutiert haben, wo ich wieder sagen würde, der Anteil des Performativen ist extrem hoch in seinen Filmen. Der Anteil der Narration ist präsent, aber nicht dominierend. Und kann jederzeit überlagert werden. Und das Performative wären halt auch solche Szenen, die sehr stark über den Aufbau von Atmosphären funktionieren und im Grunde Räume erkunden. Also er hat eine filmische Topografie in seinen Filmen, die ein ganz spezielles Raumgespür entwickeln. Also es gibt ja auch bizarre Räume bei ihm, die man fast als Nichträume bezeichnen muss, weil sie als Durchgangsorte oder sowas, so Auger, Marc Auger hat ja dieses Konzept der Nichtorte etabliert und zum Beispiel die Black Lodge, also quasi dieser Ort, der jenseitig ist, den man nur zu einer bestimmten Zeit durch so eine spezielle Dimensionenpforte überhaupt erreichen kann, mit diesem gezackten Boden und den roten Vorhängen, das ist so ikonisch geworden, dass man sagen muss, das ist eine unglaubliche Leistung, dass es jemand schafft, eine so unklare Topografie so nachhaltig ikonisch zu verankern im populärkulturellen Bewusstsein.
Also du kannst fast in jedem Film bestimmte Räume nennen, die so keinen Sinn machen oder die etwas Jenseitiges haben. Die Wohnung von Isabella Rossellini, der Figur von Isabella Rossellini in Blue Velvet,
klar,
macht so eigentlich überhaupt keinen Sinn. Die hat keine Fenster. Es ist wie ein geschlossenes System, in dem diese Sadomaso-Beziehung stattfindet.
Ja.
Eraserhead ist sowieso nochmal was, ist ein ganz eigener, der besteht nur aus Raum,
genau, der hat der Mann im Planeten, die Frau in der Heizung, ja, das sind nochmal ganz eigene Welten innerhalb der Welt und da legt er ja Spuren, die er später immer wieder aufgreift. Der gezackte Boden kommt ja in Eraserhead schon vor und wird dann wieder aufgegriffen in Twin Peaks.
Du hast aber bei auch bei einem Film wie Mulholland Drive diesen seltsamen Raum des Produzenten, der so ein bisschen an den Red Room erinnert, wo der sitzt in seinem Rollstuhl hinter einer Glasscheibe, wo man auch die Frage stellt, wie wirklich sind diese Räume, bis hin dann zu der berühmten Szene hinterm Twinkies, was ja das Jenseitige ist in Mulholland Drive. Also jeder Film besteht aus solchen Räumen, die auch Welten verbinden oder Brüche erzeugen. Und das ist eine Art des Filmemachens, wo ich sagen würde, dieser Mann, ihn als man kann ihn eigentlich gar nicht wirklich als Filmemacher bezeichnen, weil er so, also er ist handwerklich, ist er extrem gut, aber ich habe immer das Gefühl, dass er seine Filme eher malt, so wie er seine Bilder dreht. Also er kommt ja von der bildenden Kunst, er ist eigentlich Maler, hat dann angefangen mit Kurzfilmen, animierten Kurzfilmen. Six Men Getting Six Times ist sein erster, ein Bild von sechs Köpfen, die sprechen und sich dann erbrechen. Und das sechsmal und dann kommt so eine komische Dauerschleife von so einer Alarmsirene. Und wie er mit Hintergründen umgeht, wie er Sachen zusammenbringt, die nicht zusammenpassen, dass von hinten plötzlich etwas in den Vordergrund kommt, das hat was sehr Malerisches, was sehr Kompositorisches, wie er dann auch das Bild immer weiter hineingeht in ein Bild. Also zum Beispiel, ich finde schon, dass das sehr veranschaulicht, wie er Tableaus entwirft. Der Anfang von Blue Velvet, Und ich meine jetzt nicht das berühmte Bild mit dem weißen Zaun, sondern die bisschen weiter, wenn der Vater zusammenbricht.
Ja, na, das ist ja da am Anfang schon.
Genau, aber ich meinte wirklich nicht dieses, also alle denken ja sofort immer das ikonische Bild, dieses ganz langsam, ruhige, dann kommen...
Ja, das, wo er die amerikanischen Farben auch etabliert, ne? Also blau, weiß, rot und mit den roten Rosen und so, ja.
So einen kleinen Moment später sieht man ja Jeffreys Vater, wie er einen Schlaganfall bekommt und zusammenbricht. Er spritzt den Garten und bricht zusammen und dann wankt so ein kleines Kind in das Bild herein. Total strange. Der Hund verbeißt sich in dem Wasserstrahl, der gleichzeitig zum Penis des Vaters wird, weil das wirklich auf der Höhe der Lenden so hochspritzt.
Er hält das da so noch, ja.
Und es ist wie, also die Bewegungen sind so gegenläufig. Da ist das von rechts kommend der Hund, von hinten links kommt das Baby, der Vater, der da liegt und schmerzverzerrt ist. Und dann springt er dreimal in die Tiefe, einmal näher auf den Vater, dann auf den Hund, verlangsamt das Bild, um dann abzutauchen unter die Oberfläche. Und das hat so was Malerisches, so was Kompositorisches, alles ist ein einzelnes Tableau, was man sich auch als Gemälde vorstellen könnte. Ja. Und er bringt es in Bewegung. Das hat eine eigene Logik, weil warum dieses Baby, warum wankt dann dieses Baby davor heraus?
Das ist sehr interessant. Ich möchte ein Beispiel aus der Literatur, das mich da wirklich trifft, weil ich gerade wieder einen Roman von ihm gelesen habe, Alain Robbe-Grillet. Der hat ja die französische Literatur in den 50er Jahren mit Romanen wie die La Jalousie neu quasi belebt. Und seine Technik ist ja die, dass er eigentlich, seine ganzen Romane sind Umschreibungen immer wieder desselben Tableaus. Und also so jedes Kapitel ist wie ein neuer Blick auf dieselbe Szenerie, wo sich gewisse Details verändert haben. Mhm. Und die Spannung entsteht aus dem Unheimlichen dieser leichten Variationen und Veränderungen, die sich zunächst nicht rational erschließen lassen. Und Robbe-Grillet ist ein Schriftsteller und Filmemacher, ja auch, und Maler, sehr interessant. Also er hat immer unterschiedlichste Kunstformen, auch genau wie David Lynch. Also ich finde, die sind sich näher als, und es ist auch das erste Mal jetzt, dass ich selbst drauf komme, dass man die eigentlich mal im Vergleich betrachten müsste, weil Robbe-Grillet sich ja auch immer wieder bewusst macht, man als Künstler lügt man, also man schafft Illusionen, das ist ein Trugbild, und Trugbilder sind natürlich ein Schlüssel zu David Lynchs Filmen, ja, also dass die Simulakren von Baudrillard, aber nicht die technischen Simulakren, wie bei der Virtual Reality, sondern die Imaginationen. Und bei Robbe-Grillet gibt es Begrifflichkeiten, weil er hat ja seine eigene Literatur auch theoretisiert. Und er nennt zum Beispiel seine Vignetten, die Beschreibungen von Tableaus, Instantanés. Also das sind Momentaufnahmen, ja. Und diese Momentaufnahmen sind belebte Bilder eigentlich. Und genau das, was du beschreibst, umgekehrt, ist bei Robbe-Grillet das literarische Prinzip. Und hat auch was in seinen Filmen, nur dass seine Filme sind viel gestellter. Also die sind ja wirklich dann tableauartig, während eben David Lynch wirklich Geschichten erzählt, die man als Genreerzählungen fast wahrnehmen kann. Also David Lynch ist näher am Genre tatsächlich. Und das macht ihn vielleicht dann doch in einem größeren Maße auch attraktiv, weil er immer noch Kriminalgeschichten, Horrorgeschichten erzählt, die eben für viele nachvollziehbar sind.
Die aber eben dann in der Art und Weise, wie er mit dem Bild umgeht, komplex werden und doppeldeutig und tiefgründig werden. Also diese Gleichzeitigkeiten, die er einführt, dass im Hintergrund ganz viel passiert, was eine Szene, die eigentlich lächerlich ist, plötzlich ins Unheimliche kippen lässt. Man denkt an die Szene, wo Dennis Hopper in dieser Hütte ist und ihm der Song gesungen wird, in Dreams.
Nee, in Dreams. In Dreams, alles klar, ja.
Und
Roy Orbison, ne?
Und dann fängt er ja an, das Gesicht so zu verzerren und sagt so, jetzt gibt's eine Spritztour, klatscht in die Hände, dann gibt's diesen Jump Cut und dann sitzt hinten in der Ecke so ein Clown, so eine Clownfigur. Und das sind so unheimliche Momente bei ihm, so Gleichzeitigkeiten, wo sich Zeit zusammenschiebt, um zurückzukommen zu dem Bild bei Blue Velvet, da liegt der Vater am Boden, Es gibt irgendwie so eine komische psychoanalytisch-sexuelle Metapher mit dem Wasserstrahl, und dann kommt dieser Junge, und dann beginnt der Film quasi, dass der Junge, sein Junge, zurückkommt, um den Vater zu ersetzen, weil der eben den Schlaganfall hatte und wird hineingezogen in die Welt der Erwachsenen. Alles schmilzt bei ihm in solchen Bildern zusammen, die man immer und immer wieder lesen kann. Deswegen kann man seine Filme auch so oft gucken.
Ja, genau.
Es wird nie langweilig.
Richtig, sie nutzen sich nicht ab, weil sie sich immer neue Türen öffnen. Ich würde sagen, man muss auch noch erwähnen, dass David Lynch ja für die transzendentale Meditation steht. Das ist eine Meditationstechnik, die ja auf der indischen Tradition aus dem Bhagwan-Kontext, wenn ich das richtig sehe, basiert. Und die er ja auch sehr massiv promotet und seit Jahrzehnten verfolgt. Und ich denke, es ist durchaus sinnvoll, seine Filme auch in diesem Sinne als Meditationen zu begreifen. Also gerade ein Film wie Inland Empire, auf den wir ja noch in der eigenen Sendung kommen, ist durchaus eine Meditation über filmische Mechanismen, über Hollywood, über Filmdreharbeiten, über Simulakren, das Bauen und Konstruieren von Simulakren und über die multiplen Identitäten von Leuten, die als Schauspieler und Schauspielerinnen quasi mehrere Personen zugleich sind. Und das sind Dinge, die durchaus einem so, die dann in Leerlauf geraten können. Und das ist dann quasi die Verbindung zu etwas Meditativem, würde ich sagen. Ja, oder das Rituelle, was seine Filme haben, dass sie immer wieder auf bestimmte Punkte und zu bestimmten Orten zurückkehren. Und da würde ich sagen, ist das wichtig, zumindest zu wissen, dass er diese Interessen auch verfolgt.
Das ist doch ein guter Übergang, dass wir die allgemeine Episode beschließen, diesen Überblick, den sehr kursorischen Überblick, weil du die Doppelgänger schon angesprochen hast. Mhm. Und Lost Highway ist der Film, in dem es sehr präsent ist, in dem die Doppelgänger sehr präsent sind. Und ich möchte, weil wir nämlich jetzt dann in eine sehr intensive Diskussion in der nächsten Episode hineinspringen werden, indem wir den Film auseinandernehmen wollen, ein Zitat von David Lynch vorlesen. Das hat er nämlich nicht so gerne, dass man über seine Filme redet, aber wir machen es trotzdem. Auf jeden Fall sagt er, "As soon as you put things in words, no one ever sees the film the same way. And that's what I hate, you know? Talking, it's real dangerous." Insofern, liebe Grüße an alle da draußen. Bleibt gesund in diesen Corona-Zeiten und wir hören uns das nächste Mal bei Lost Highway.
Bis dann.